Was ist die Frage, für die die Kirche die Antwort ist? Dann komme ich so auf 25% Rücklauf, wenn ich die Story aufrufe, zugrunde lege. Und das ist einfach ein Träumchen von Empiriker wie mich. Dass die Welt in Bewegung geraten ist und dass wir uns dennoch nicht sorgen müssen.
Hallo und herzlich willkommen zum YEET Podcast, dein Podcast zum Thema Social Media für Glaube und Kirche oder auch Glaube und Kirche in Social Media. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Daniel Hörsch. Daniel ist Soziologe und arbeitet bei MIDI, der Zukunftswerkstatt von Diakonie und Kirche. Ich habe ihn eingeladen, weil er im Oktober 2022 eine Studie veröffentlicht mit dem schönen Titel Followerschaft von christlichen Influencerinnen auf Instagram. Das war zumindest der Arbeitstitel. Vielleicht gibt es jetzt einen noch wunderschöneren, den darfst du uns gleich erzählen. Und für diese Studie hat Daniel 12 Accounts untersucht und 9 davon sind Kanäle aus dem YEET-Netzwerk. Und bevor wir auf diese Studie eingehen, erklär doch bitte allen Hörerinnen nochmal, wofür arbeitet MIDI?
Danke, Lilith. MIDI ist die evangelische Arbeitsstelle Zukunftswerkstatt von Diakonie Deutschland und Evangelischer Kirche in Deutschland. Und die beiden großen Tanker haben vor 4-5 Jahren beschlossen, es soll wieder zusammen gedacht werden, was ursprünglich auch zusammengehört hat, nämlich das diakonische und eben das kirchliche Handeln, was die letzten 80 Jahren eben ausdifferenziert worden ist. Und dafür sind wir zuständig, Dinge zusammenzudenken, konzeptionell, disruptiv und auch exemplarisch vor Ort dann auch zu erproben.
Du selbst bist ja im Pfarrhaus aufgewachsen, habe ich im Windhauch-Podcast gelernt. Du arbeitest seit 2005 für die Kirche und seit 5 Jahren für MIDI, ist das richtig?
Seit 3 Jahren für MIDI, aber alles andere ist richtig.
Wieso so viel Kirche in deinem Leben, Daniel?
Ich glaube, wenn ich so ganz ehrlich bin, dass obgleich ich ja zwischen meinem 14. Lebensjahr und dem 30. Lebensjahr eine ziemlich rebellische Phase hatte, wo ich mit Kirche nicht so viel zu tun haben wollte und dann auch ganz bewusst mich für Politik entschieden habe, dass letztendlich das mit der, wie man so schön sagt, mit der Muttermilch aufgesogen habe und auch die religiöse Sozialisation, wie man so schön sagt, letztendlich nachhaltig dann doch noch zum Tragen gekommen ist. Und manchmal braucht der Samen einfach länger, bis er wirklich aufgeht. Und ich bin der Überzeugung, und das ist meine intrinsische Motivation, dass Kirche und auch Diakonie für also gesellschaftsrelevante Tanker sind, für die es sich lohnt, auch zu arbeiten.
Gesellschaftsrelevant, systemrelevant, ne? Das war noch so die Frage. Das sind ja recht, finde ich, so kalte Begriffe, aber bei dir ist es ja dann, wenn du sagst, also das Rebellische erstmal, aber wie, als hättest du das Zwitschern der Heimat gehört und wärst zurückgekommen, ne?
So hat sich's auch angefühlt, ja.
Was sind denn deine Aufgaben bei MIDI genau?
Bei MIDI bin ich zum einen für alle Studien, die wir so uns ausdenken oder die an uns herangetragen werden, zuständig und für die Durchführung immer natürlich mit Projektkooperationspartnern wie euch, dem YEET-Netzwerk, und für Themen, die mit der Zukunft der Kirche zu tun haben. Also ob das jetzt die Leitsätze der EKD waren oder die Reformprozesse im Blick zu haben oder eben Kirchenentwicklung. Und das sind so ganz grob gesagt die zwei Säulen meines Arbeitsbereichs.
Wenn du überblicken möchtest, welche Entwicklungen so anstehen, dann hast du wahrscheinlich auch einen guten Draufblick auf den gegenwärtigen Zustand von Kirche und Diakonie. Kannst du den ein bisschen beschreiben?
Zunächst mal zur Kirche. Also weil wir müssen schon auch noch die Kulturen, die unterschiedlichen in diesen zwei Tankern und angesichts der Systemlogiken uns vor Augen führen. Bei Kirche, nämlich seit 15 Jahren, war ein unglaubliches Reformbemühen. So um den Dreh rum 2005, wo auch Kirche der Freiheit seinen Anfang genommen hat. Und das Bemühen gegenwärtige Sozialgestalt von Kirche irgendwie zu erhalten, in größeren räumlichen Kontexten in der Regel. Und immer unter dem Spardiktat, also unter Effizienzsteigerung, und zwar aus der Organisationsbrille. Allerdings, und das habe ich erst letzte Woche auch bei einer Tagung gesagt, unter Inkaufnahme, dass die soziale Nähe unter die Räder kommt. weil die Nähe zum Pfarrer verloren geht, wenn die regionalen Perspektiven eingespielt werden, weil die Leute sich doch nicht so bewegen, wie man sich's vorstellt, wenn es um Gottesdienstbesuch in der Nachbargemeinde geht und dergleichen. Das ist so so ein rein institutioneller, organisationaler Blick. Dann nehme ich wahr, dass wir uns vielfach bemühen, unsere Angebote noch milieusensibler aufzustellen. Allerdings stelle ich fest, die Taufen gehen die letzten 20 Jahre runter, die Konfirmandenzahlen gehen die letzten 20 Jahre runter, die Trauungen, die Bestattungen. Also all unsere Bemühungen fruchten offensichtlich nicht. Und da komme ich zum dritten, zu der entscheidenden Zukunftsaufgabe für Kirche, nämlich sich der Aufgabe zu stellen, was ist die Frage, für die Kirche die Antwort ist? Was ist die Frage, für die Kirche die Antwort ist? Und da können wir nur einen Teil dazu beitragen, weil wir da erstmal die Menschen auch in den Blick nehmen müssen und deren Bedürfnislage und deren Fragen ernst nehmen. Und dann dürfen wir uns überlegen, passen unsere Angebote, unsere Haltungen und dergleichen mehr zu diesen Fragen? Und dann kommt man ins Entwickeln. Aber das ist die Zukunftsaufgabe von Kirche, bin ich der tiefen Überzeugung. Und bei Diakonie, da nehme ich wahr, dass wir uns auf einem freien Markt bewegen, mit ganz vielen anderen Anbieterinnen und Anbietern, und nicht mehr wirklich erkennbar ist, was denn der besondere Charme und auch intrinsische Mehrwert für Mitarbeitende ist, wenn sie in diakonischen Einrichtungen beschäftigt sind. Abgesehen davon, dass wir besser bezahlen, also gerade im Gesundheitssektor. Das mag ein ausschlaggebendes Moment sein, aber es muss ja noch irgendwas noch dazukommen, dass das Diakonische eben einen Mehrwert austrägt. Und wenn wir das nicht schaffen, deutlicher zu machen, dann stellt sich irgendwann mal auch die Grundsatzfrage, warum dann Einrichtungen noch unter dem Dach der Diakonie sein müssen. Das erleben wir ja auch, den Druck in unseren Landesverbänden. Und das ist wirklich eine Zukunftsaufgabe. Und auch da die Aufgabe, was ist die Frage, auf die eine diakonische Einrichtung die Antwort?
Ja, der Druck ist groß, Diakonie. Da musst du, glaube ich, auch nicht mehr in der Kirche sein, wenn du da arbeitest. Ne? Also das ist ja aufgehoben. Und ich habe auch gerade erst mit meiner Schwägerin mich drüber unterhalten, weil sie gesagt hat, die müssen jetzt für ihre Diakonie in Hamburg überlegen, was eigentlich noch das Christliche daran ist. Also wie sie es überhaupt noch rechtfertigen, dass es in christlicher Trägerschaft ist, weil das bedeutet den meisten Mitarbeitenden eigentlich gar nichts mehr. Und wenn du dann wie ein Vogel über diese Zeitleiste fliegst, weil du bist ja jemand, der das durch deine Studien auch auf Metaebenen hebt, das, was wir so dann Menschen, die dann täglich im Kampf da drin mittendrin stecken und in ihren Alltagsgeschichten, können vielleicht nicht so oft diese Vogelperspektive einnehmen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dein Privileg. Und dafür gibt's, glaube ich, auch Midi, das zu tun. Wenn du mal fliegst über die Zeitleiste ein Stück nach vorne, was würdest du sagen, welches wäre denn aus deiner Perspektive diese Frage, die wir beantworten? Ich glaube, du hattest mal, ich weiß aber nicht, ob es sich jetzt in eine andere Richtung lenkt, Verheißung statt Hoffnung gesagt.
Genau. Ich glaube, dass, ich bin der tiefen Überzeugung, aus auch der eigenen Coaching-Praxis, da ich ja auch noch Menschen coache in ihren Lebenskontexten, dass solche Sätze wie, du bist ein Segen für diese Welt. Oder wenn Turbulenzen im Leben von Menschen stattfinden, dass man zunächst mal sagt, alles ist gut. Dass dieser Zuspruch, dieser Trost, der auch gleichzeitig Kraft und einen Horizont, ohne dass man vielleicht weiß, wohin die Reise schon geht, aber dass das ganz am Anfang stehen muss und dass wir das wieder neu lernen müssen, weil wir häufig mit normierten oder auch gewissen Vorstellungen auf die Leute zugehen, was richtig und was falsch ist, und vergessen haben vielleicht auch, dass es zunächst mal darum geht, eben diesen, alles ist gut, diesen Segen zuzusprechen und dann Leute zu ermutigen, Wege zu gehen, ohne dass sie schon wissen, wohin. Weil dann kommt die Ressource des Gottvertrauens ins Spiel. Und alles, was ich in den Reformprozessen, zum Beispiel bei Kirche, wahrnehme, ist ein unglaubliches Kontrollbedürfnis. Und das ist genau aus einer Angst gespeist. Oh Gott, wir könnten ja kleiner werden, die Mittel werden weniger. Ja, das ist so, demografisch allein bedingt, nicht nur durch die Austritte. Aber was uns trägt eigentlich als Christinnen und Christen, mich zumindest, ist ein Gottvertrauen. Auch wenn wir kleiner werden, können wir strahlen.
Ja, na hoffentlich, ne? Das wäre schön. Also, weil das ist ja auch Aufgabe der Kirche dann eigentlich, für Menschen da zu sein, die schwach sind. Und ich glaube, viele Menschen sind, jeder ist an irgendeiner Stelle auch schwach. Und die täglichen Nachrichten, die wir so hören und der Umgang miteinander ist ja jetzt nicht so, dass jeder sich ständig sagt, du bist ein Segen gegenseitig. Deswegen finde ich das hat mich gerade sehr tief berührt, muss ich sagen, als du das gesagt hast. Das könnte man häufiger zu sich sagen, weil wir uns ja oft in so Streitigkeiten auch verlieren. Und auch in sozialen Medien, da geht es ja auch viel schneller, ne?
So ist es. Und vielleicht noch den Satz. Mein Eindruck ist auch, wir haben uns an ein Bild von Volkskirche gewöhnt, was die letzten 80 Jahre so vorherrschend war. So ein Bild von volkskirchlicher Blütezeit, sage ich immer. Und das verklären wir auch. Wenn ich aber den Bogen nicht nur nach vorne spanne, sondern als Adler auch in die Vergangenheit, dann war das die Ausnahme in der Konfessions- und Kirchengeschichte. Die volkskirchliche Blütezeit mit den ganzen Demokratiebewegungen, die wir in Kirche auch hatten und so. Und mein Eindruck ist, wir entwickeln uns, und das ist, finde ich, hat Charme, oder wir rekonfigurieren uns Richtung neutestamentliches Urbild von Gemeinde. Und das ist wie, mein Bild ist es einer atmenden Kirche. Wir haben jetzt lange, viele Jahre, Jahrhunderte gehabt, wo wir ausgeatmet haben. Und jetzt ist offensichtlich eine Zeit dran, wo wir wieder einatmen dürfen, uns selber vergewissern, wieder strahlen dürfen, auch uns wieder anstrengen dürfen, das dann nach außen zu tragen. Und dann kommt es auch wieder. Das ist immer so ein atmendes Moment. Wenn ich das biblisch betrachte, das Erste, was dem Menschen zuteil geworden ist, ist der Odem. Und Gott im Hebräischen, ich will ich sagen, dahingehauche, sagen mir jüdische Freunde, was man gar nicht aussprechen kann eigentlich. Und da komme ich dann wirklich zu meinem Bild von einer atmenden Kirche, dieses Annehmen, dass es jetzt Zeit ist, wieder einzuatmen. Um wieder in der Lage zu sein, aus dem Brustkorb fröhlich auszuatmen.
Du bist so ein herrlicher Optimist. Ich finde das so schön. Es hat bei mir trotzdem gerade eine kognitive Dissonanz ausgelöst, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass eher die Kirche liegt am Boden. Jemand steht auf dem Brustkorb drauf und ich weiß noch nicht, ob die ganze Luft schon draußen ist. Weil du ja vorhin auch eingangs sagtest, ne, es ist so Sparzeit. Also seit 2005 ist ja eher Zukunft der Kirche bedeutet, wir werden kleiner und weniger. Es ist eher noch wie so Auspressen und viele bekommen zu ihren Arbeitsbereichen immer noch was dazu, weil Leute, die in Rente gehen, da wird häufig nicht nachbesetzt, weil eben gespart werden muss. Das ist ja eher so das Diktat. Aber genau danach, wenn jemand den Schuh dann mal wieder runternimmt vom Brustkorb, dann kommt das Einatmen wahrscheinlich.
Und da kommt noch ein drittes Bild, würde ich noch dazulegen, ins Spiel, dass ich ein großer Freund auch von solchen disruptiven Paradigmenwechseln bin. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da haben wir immer sofort diakonisches Handeln im Köpfchen. Da liegt jemand auf der Straße. Wir heben den auf und bringen den ins Gasthaus. Was aber, wenn wir als Kirche derjenige sind, der am Boden liegt und durch diese veränderte Erwartungshaltung der Menschen uns aufheben lassen und eben in die Zukunft tragen. Also aus Portier gibt es da ein wunderbares Büchchen, was genau diesen Paradigmenwechsel durchdekliniert. Und ich glaube, das dürfen wir auch ganz fröhlich mal für uns in Anspruch nehmen, da uns mal inspirieren zu lassen. Was, wenn wir nicht der Samariter sind, sondern derjenige als Kirche, als Institution, der Hilfe bedarf.
Ja, und auch in dieser Position mal die Augen aufzumachen. Das ist ein bisschen wie ein Erwachen auch, könnte das sein.
Ja,
ach, ich habe so viele schöne Gedanken dazu. Aber ich habe noch so viele Fragen an dich aufgeschrieben. Die will ich auch fragen, sonst könnte ich da jetzt in eine Richtung mit dir abschweifen, die vielleicht nicht nur passend zum Podcast ist. Aber wir reden ja auch immer über Social Media. Und ich hatte ja gerade schon angekündigt, du hast eine Studie gemacht über die Followerschaft von christlichen Influencerinnen in Instagram. Und so wie ich das mitbekomme, darfst du ja auch viel mitentscheiden, was du untersuchst. Wieso hast du dir dieses Studienfeld ausgesucht?
Der Hintergrund war, dass wir ja zweimal während der Pandemie digitale Verkündigungsformate untersucht haben. Vor allen Dingen direkt nach dem ersten Lockdown, Auftragsarbeit für die EKD, fürs Kirchenamt, weil da ja ganz viel entstanden ist an Gottesdiensten und gezoomt und auf Insta Andachten gemacht worden sind und Gottesdienste übertragen worden sind. Und da wollten wir wissen, war das tatsächlich so? Wie ist das abgelaufen und wird es weitergeführt? Und ein Ergebnis von 2020, und wir haben dann ein Jahr später nochmal gefragt, habt ihr es denn weitergemacht oder seid ihr wieder ins Analoge zurück, war, dass vor allen Dingen auch die kürzeren Formate, die Andachten auf Insta zum Beispiel, eine überragende Resonanz gefunden haben und da wirklich sich was verstetigt hat. Und das haben wir mal in der Auswertung damals in der Studie als Insta-Gemeinde, dass man das Feld einfach auch mal genauer angucken müsste, weil das bisher nichts dazu gibt. Wir wissen einiges über die Influencer zwischenzeitlich durch Forschungsaufsätze, auch eben die religiösen Influencer, aber über die Community wissen wir bisher nichts. Und das war der Anlass zu sagen, wir wollen das mal genauer wissen. Also, weil ich schon auch einer bin, der sagt, der da nachhaltig arbeitet und nicht nur eine Studie in die Lande drückt und sich auf die Schulter klopft, sondern die Dinge, die ich da selber natürlich als Hausaufgabe reinschreibe, mir auch auf die Fahnen schreibe. Und dann ist es so, dass wenn man so ein Feld anguckt, wie die Followerschaft von christlichen Influencern, wo es noch nichts gibt, dass man zunächst mal eine Pilotstudie macht. Und es gibt ja in unserem evangelischen Kontext das Yid-Netzwerk, was ja auch ökumenisch angelegt ist, und dass wir dann mit euch zusammen und noch mit anderen Influencern aus dem christlichen religiösen Feld, dass man da einfach mal zunächst mal in den großen Heuhaufen reingreift und Gespür kriegt, damit man vielleicht im nächsten Jahr mal ein Rollout machen kann und das ganze Feld begutachten. Aber dazu braucht es zunächst mal, das nennt man deskriptiv phänomenologisch, dass man ohne Hypothesen erstmal wahrnimmt und dann Hypothesen bildet. Genau, und das
Aber
war
so
der
ganz
Hintergrund.
ohne Hypothesen geht es ja nicht, also ohne eigene Vorstellung, weil du musst ja auch einen Fragebogen entwickeln. Was war so deine Vorstellung, was dich da so erwartet? Also du hast ja auch schon gesagt, ne, ihr habt ja vorher schon was untersucht, die ganzen digitalen Gottesdienste und so. Was war deine Vorannahme, als du da rangegangen bist?
Es waren im Wesentlichen drei Fragen. Ich gehe da immer fragend heran. Erstens mal, was auch vom eigenen Medienverhalten, Konsumverhalten als Nutzer von Instagram, was ist es, was die Followerschaft bei euch, Influencer, was die Followerinnen und Follower dazu bringt, dass sie euch folgen? Es muss ja irgendeine Motivation geben. Oder wie sind sie überhaupt aufs Profil gekommen? War das eher Zufall oder war das eine Empfehlung, also ein Link dem auf dem oder in einem anderen Profil? Oder gab es ein inhaltliches Interesse? Was ist es, was motiviert? Ist es, dass man da Theresa liebt, weil sie Mutter und Pfarrerin und dass man den Alltag und dass man sich da auch ein bisschen wiederfindet? Oder ist bei Sarah Dreiklang heißt sie, glaube ich, ist, dass man da der Andacht folgt? Also irgendwas muss da sein. Und dann zweite Frage, was nimmt man dafür daraus als Mehrwert für den Alltag? Und das dritte ist, weil ja so mein Eindruck war, bis zu der Studie, oder meine Vermutung, na, da waren ganz viele, die eben so nicht religiös oder kirchlich sind, vielleicht auch sich verorten oder einen Zugang finden. Also die Frage nach, wie religiös stufen sich die Leute ein und wie kirchlich sind sie. Also sind sie Kirchenmitglied oder haben sie Kontakt zu einer Kirchengemeinde? Und das haben wir einfach mal so als Frageraster hinterlegt.
Und was hast du jetzt rausbekommen?
Also zunächst mal hat mich der Rücklauf überrascht. Also wir haben ja über 3000 Follower in der Summe gehabt, die diese Umfrage aufgerufen haben. Und über 3100 und knapp 3000 konnten wir auswerten. Also das hat mich einfach mega geflasht. Und wenn ich mir angucke, dass ihr alle, ja, die 12, das über die Story ausgespielt habt und eingeladen habt, dann komme ich so auf 25% Rücklauf, wenn ich die Story aufrufe, zugrunde lege. Und das ist einfach ein Träumchen von Empiriker wie mich, so einen Rücklauf zu haben. Das Wesentliche, was für mich erstaunlich war, ist, dass diese
Jetzt kruschelt der Daniel da rum, das ist das
Follower
Papier, was ihr hört.
drei Ergebnisse, wo ich auch der Meinung bin, dass wir das auch üben und lernen müssen in überhaupt der Wahrnehmung von Kirche und den Menschen. Erstens, dass die digitalen Communities, die Followerschaft, diese digitalen Communities und die Influencer vor allen Dingen einen Beitrag zur Mitgliederbindung digital erbringen, weil die Befunde deutlich machen, dass die Menschen a religiös sind, 85%, 69%, haben einen Kontakt zu einer Kirchengemeinde. Also das sind vor allen Dingen Menschen, die schon eine sehr hohe Nähe zur Kirche haben. Und es gibt, zweiter Befund, ein Gap zwischen ich bin religiös und ich bin Kirchenmitglied oder habe Kontakt zu einer Kirchengemeinde. Der beträgt so in etwa ein Fünftel, 20%. Und das ist das Potenzial für die Mitgliederorientierung. Und dann haben wir noch ein Potenzial, was man missionarisch nennen könnte, die gar nicht religiös sind und auch mit Kirche nichts am Hut haben, das sind 12%. Und so diese sehr klare Differenzierung, die wir da sehen, das würde ich mir wünschen, dass wir das auch insgesamt übertragen, weil wir ganz häufig von Mitgliederorientierung, Gewinnung, wie auch immer reden und nicht immer genau beschreiben oder benennen, was meinen wir eigentlich. So der zweite große Block ist, das, was die Menschen, die Follower sagen, ist, dass das Authentischsein der Influencerin oder des Influencers im Glauben für die eigene Spiritualität der Follower entscheidend ist. Und da ja da auch, wir haben ja da auch so einen Mix, Pfarrer und eben Leute, die das so nebenher machen. Also es kommt wirklich auf das Authentischsein im Glauben an. Und da knüpfe ich wiederum an das an, was ich eingangs ja gesagt habe, dass wir strahlen dürfen, müssen und nicht formelhaft, nicht hermeneutisch, sondern dass das einfach authentisch sein muss. Dass das ausstrahlt, das zeigt die Studie und zwar sehr klar, weil 3/4 der Follower, die wir da erreicht haben, sagen, das ist für sie elementar. Und dass der contentbezogene Mehrwert, also inhaltsbezogen, dass der interessant, aktuell und innovativ sein muss. Zumindest das sind die Best-of.
Das hören wir gerne, ne?
Dass
das interessant, aktuell und innovativ ist.
Ja.
Und das andere hat dich auch nicht überrascht wahrscheinlich, weil das spricht dir, denke ich, aus der Seele, ne? Dass die Leute authentisch sind, weil sie authentische, also als wahrgenommen werden, wenn sie ihre Erlebnisse erzählen.
Genau, das hat mich jetzt nicht in der Deutlichkeit, ja, in der Richtung, nein. Was dann nochmal sehr deutlich geworden ist, dass es zwischen den digitalen Communities bei jedem Influencer gibt es ja eines, dass es da Netzwerkstrukturen gibt. Über die Hälfte der befragten Follower folgen mindestens zwei oder mehreren anderen Profilen von christlichen Influencern. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass es vor allen Dingen die Generation Z, also 20- bis 29-Jährigen sind und dadurch in diesem Alterscluster vor allen Dingen 24 bis 29 und die größte Ausprägung bei der Generation Y, 30 bis 39, das sind ja die Altersgruppen, die wir im Präsentischen so schmerzlich vermissen, dann komme ich zu dem Schluss, dass digitale Communities eine, netzwerktheoretisch gesprochen, eine Brücke über strukturelle Löcher darstellen. Also das, was wir so im Analogischen, wenn wir das Netzwerk analytisch darstellen würden, sind da einfach altersbedingt Löcher. Strukturelle Löcher nennt man das. Und dass da die digitalen Communities Brücken sind. Und das kann man, glaube ich, nicht hoch genug schätzen, weil es auch für das ganze Bemühen im Präsentischen, in all diesen Innovationsprozessen, wo man sich Gedanken macht, wie kriegen wir die jungen Erwachsenen, dass man da entlastet wird, weil man braucht die, oder die kommen halt nicht zum Präsentischen, so wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern für die ist der Zugang im Digitalen, über Social Media, genau über Instagram.
Und solche Erkenntnisse sind ja so wertvoll, weil wir damit ja was machen könnten. Was ist deine Erfahrung in den vergangenen Jahren? Du hast ja schon viele Studien gemacht. Also du wirst jetzt bald eine Pressekonferenz mit der EKD machen. Du möchtest eine Zukunftswerkstatt zu dem Thema haben, wo dann auch Ideen daraus erwachsen sollen, was wir eben mit diesen Erkenntnissen machen. Aber was ist so deine Erfahrung bisher? Was glaubst du, passiert damit was? Also wird das Einfluss haben auf die Gestaltung, wie wir zum Beispiel Stellen planen auch? Ne? Das könnte ja ein Ergebnis sein, dass die Kirche jetzt sagt, okay, wir müssen für mehr Leute digitale Stellenanteile haben.
Das würde ich mir sehr wünschen, dass das mittelfristig im nächsten Jahr dann auch in den Kirchenleitungen ankommt. Da würden wir auch von unserer Seite aus dafür werben. Ja. Das andere ist, dass meine Erfahrung ist, bei ganz vielen Studien, dass so ein Aktionismus erstmal, man nimmt so eine Studie wahr, die Ergebnisse, und dann will man sofort irgendwie was ganz schnell an sichtbaren Erfolgen durch die Einsichten haben. Und da warne ich immer davor. weil es zunächst mal wirklich eine Anfrage an unser System ist, an Kirchenkreise, Gemeinden, Landeskirchen, um sich erst mal zu vergewissern, wie schaut denn unsere Digitalstrategie jetzt gerade aus im Moment? Und wenn man dann die Ergebnisse dagegen legt, dann sieht man ja, wo man noch Luft nach oben hat. Ja. Manche Landeskirchen sind ganz innovativ, was Digitalstrategie betrifft, aber das ist sehr organisational gedacht. Das ist jetzt hier bei diesen digitalen Communities gar nicht der Ankerpunkt, ja, sondern da, wo gibt's Menschen, die authentisch im Glauben auch digital unterwegs sind und wie können wir die supporten, ob das jetzt über Dienstaufträge ist oder über Ressourcen, wie können wir da eine Vernetzung hinkriegen?
Genau. Mir fällt dazu das Wort Sofortness ein. Achtung, Kruschel, Kruschel, Klapper, Klapper.
Ja, das lag gerade an der Internetverbindung.
Okay, dann nochmal. Ich habe heute Morgen tatsächlich im Radio, ich habe mal wieder Radio gehört, Deutschland, Radio Kultur, da gab es der katholische Kollege von diesem Wort zum Morgen, was es da gibt, ich weiß nicht, wie es genau heißt, hat über Sofortness gesprochen im Vergleich zu Wellness. Das fand ich ganz schön, weil wir in so einer Kultur der Sofortness leben. Ne? Wir wollen immer sofort alles haben. Wir sind es gewohnt, alles zu bestellen und sofort Erkenntnisse draus zu ziehen. Und was wir heute hören, ist jetzt aktuell, ne? Sofort aktuell, aber morgen ist vielleicht schon nicht mehr so entscheidend.
Ich sage immer, erstmal runterschalten, wahrnehmen, abgleichen mit dem bisschen bisherige Vorgehensweisen. Strategien, auch Operatives. Wenn ich mir angucke, wie viele der christlichen Influencer, auch die bei euch im Lead-Netzwerk sind, das mit Stellenanteilen machen. Und wenn ich mir aber angucke, wie viel Reichweite dahinter ist, ja, und wie viele Menschen wir erreichen, da muss man sich wirklich ganz, ganz ernsthaft Fragen stellen, die Kirchenleitungen zu beantworten haben. Oder dass wir zum Beispiel jetzt erst mit einer Pilotstudie die Bedürfnislage von Followern in den Blick nehmen. Alle 10 Jahre wird eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung gemacht, wo wir Menschen befragen, die Kirchenmitglied sind. Und jetzt bei der nächsten, die auch natürlich konfessionslos sind und so. Aber die Follower hatten wir bisher überhaupt nicht im Blick. Ja, und auch da gilt es zum Beispiel zu überlegen, dass man nächstes Jahr EKD organisiert, mal ein Rollout macht, ja, dass man nicht nur diese 12 als Pilot, sondern dass man da auch wirklich noch andere mit in Blick nimmt und dann auch eine Strategie ergänzt, die ja in der Mache ist, wegen Mitgliederorientierung EKD-seitig und nicht nur das Präsentische auf dem Schirm hat. Und bei der Hochzeitstudie, Auswertung Segenshochzeiten vom Pop-Up-Hochzeitsfestival in Berlin-Neukölln, da ist meine Erfahrung, erst wird unsere Studie wie ein Feuerwerk wahrgenommen, dann ist man irgendwie, habe ich immer den Eindruck, immer, das wird irgendwie totgeschwiegen, da gibt's gar keine Resonanz drauf und nach 4, 6 Wochen kommen dann die Anfragen, aber so richtig in Wellen, ja, wo dann die Leute was erfahren wollen drüber, wo sie wissen wollen, wie funktioniert und das, was können wir draus lernen. Und dann geht man in die Lande, Landeskirchen, Kirchenkreise, wie auch immer, und arbeitet mit denen. Und das verspreche ich mir von der Studie Digitale Communities, wie der offizielle Titel heißt, auch, dass das in den Landeskirchen, in den Kirchenkreisen, in den unterschiedlichen Netzwerken auch vor Ort aufgegriffen wird.
Ja. Und du bist damit ja wahrscheinlich nicht alleine, wenn du jetzt in die Lande ziehst. Also uns hast du auf jeden Fall schon mal an deiner Seite. Wir kommen mit.
Ja. Da freue ich mich.
Wie groß ist die Koalition sonst noch? Also was machst du da für Erfahrungen da aus deiner Welt der Zahlen und Erkenntnisse? Wie das dann tatsächlich, wie gut geht die Kirche damit um? Der Politik sagt man ja oft nach, sie würde nicht so oft gut damit umgehen. Also es werden irre viele Studien gemacht. Auch die EKD leistet sich ja auch ein sozialwissenschaftliches Institut. Gibt. Wir haben manchmal hier bei Evangelisch.de in der Redaktion den Scherz gemacht, die Studien werden dann immer freitagnachmittags veröffentlicht, wenn dann alle schon ins Wochenende gehen.
Deswegen veröffentlichen wir ja an einem Mittwoch, 26. Oktober, damit wir dem Freitagsloch entgehen. Ich war neulich in der Kirchenkonferenz der EKD und da kam ein leitender Geistlicher auf mich zu wegen der Hochzeitsstudie und hat gesagt, es sei ja so, er hätte es jetzt gelesen und wahrgenommen und toll. Und es sei für ihn die Erinnerung, dass noch Arbeitsaufträge aus dem Jahr 2009 offen wären, als die Frage Zivilehe und kirchliche Ehe, ist das eine die Voraussetzung für das andere, verhandelt worden ist. Wenn ich jetzt angucke, dass die Studie Digitale Communities jetzt schon nachgefragt wird, ob es von Universitäten ist oder ob es von angehende oder Doktoranden betrifft, also dass es jetzt schon die Runde macht, ohne und auch ich Anfragen kriege für Beratungsprozesse, ohne dass sie publiziert ist, dann mache ich mir da keine Sorgen, weil ganz offensichtlich da der Boden bereitet ist.
Sehr schön, das hört sich gut an. Daniel, deine Kirche 2005, dann deine Kirche heute und deine Kirche in 10 Jahren. Also gestern und heute kannst du ja leicht beschreiben, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen und eigentlich auch schon ein bisschen darüber, was die Zukunft bringen könnte. Wenn du jetzt einmal träumst, was ist für dich im besten Fall in 10 Jahren passiert?
In 10 Jahren, 2032, wird sich meine Kirche von der Zwangsjacke dieser Reformbemühungen befreit haben und Abstand genommen haben, dass wir die bisherige Sozialgestalt mit all diesem Brauchjahr und auch diesen ganzen Ebenen auf Gedeih und Verderben einfach nur in regionalen Kontexten vergrößert weiter am Leben erhalten. Dass die Gemeinde eine neue Wertigkeit bekommt, dass wir die Diastase zwischen analog und digital überwunden haben, dass wir es als gleichwertig ansehen. Diese ziemlich harte, trennscharfe Differenzierung, das eine ist das Analoge, das andere ist das Digitale, das hat miteinander nichts zu tun. Und wenn, dann ist das Analoge sowieso immer zu bevorzugen. Und dass wir fröhlich und dankbar sind, wenn Menschen, weil wir in der Minderheit sind, sein werden, auch in 10 Jahren, wenn die bei uns punktuell, ob das über Kasualien sind, sich mal kurz beheimaten und nicht mehr den Anspruch haben, die Menschen in ihrem Glauben und in ihrem Christsein zu betreuen oder zu bevormunden. Also diese Ära des betreuten Glaubens und bevormundenden Glaubens, dass das der Vergangenheit angehört. Genau. Und wir die Menschen dazu ermutigen, mündig im Glauben und mündig im Christsein sein zu können.
Amen. Genau. Sehr schön. Ja, wäre ich dabei. Unterschreibe ich diesen Vertrag doch gerade mal.
Dann sind wir schon zu zweit.
Da gibt es noch mehr. Da weiß ich von. Jetzt kommen wir zu den 2 Abschlussfragen. Die bekommen alle Gäste bei uns. Falls du schon mal einen Podcast reingehört hast, dann wirst du sie kennen. Ansonsten ist es jetzt eine Überraschung für dich. Die erste ist, was ist für dich digitale Kirche?
Digitale Kirche sind für mich Menschen und Gemeinden, die authentisch den Glauben im Digitalen vermitteln.
Okay, kurz und knackig. Sehr schön. Die zweite Frage. Wenn du eine Bühne hättest, über welches Thema würdest du vor wem sprechen? Und du darfst die Bühne auch aufstellen, wo du möchtest.
Ich würde gerne die Bühne vorm Brandenburger Tor aufstellen. Ich würde gerne über das Thema reden, wo wir ja gerade alle mit zu kämpfen haben oder zu tun haben, manche zu kämpfen, dass wir in multiplen Krisen leben, dass wir eine unglaubliche Veränderungsdynamik haben und würde über das Thema Metamorphose der Welt, dass die Welt in Bewegung geraten ist und dass wir uns dennoch nicht sorgen müssen. Und das würde ich ausführen, warum wir uns nicht sorgen müssen.
Magst du ein Argument schon mal sagen? Ein kleines? Als Hoffnungsschimmer?
Die Metamorphose der Welt, das ist ein Buchtitel von Ulrich Beck, was er kurz vor seinem Tod leider nicht ganz vollenden konnte, aber trotzdem publiziert worden. Und die Kernthese ist, dass wir es derzeit, und das hat er im Prinzip prophetisch vorausgesehen, mit Nebenfolgen der Moderne zu tun haben. Also Globalisierung war früher die Verheißung, Individualisierung und vieles mehr. Und die haben aber natürlich immer nicht nur die Verheißungsseite, sondern auch die andere Seite. Und mit diesen Seiten sind wir jetzt konfrontiert. Ach Gott, Globalisierung hat ja zur Folge, dass es Lieferketten gibt, die sind plötzlich unterbrochen. Die Individualisierung hat zur Folge, dass es kein ethisches Commitment mehr gibt, was gesagt oder nicht gesagt werden darf und so weiter. Und dass diese Nebenfolgen, mit denen wir es zu tun haben, eine Dynamik entwickeln, die gleichzeitig stattfindet und wo wir nicht wissen, wo wir rauskommen. Wir stellen nur fest, wir sind da gerade in Bewegung. Und die Metamorphose ist ja nichts anderes als eine Raupe verwandelt sich zum Schmetterling. Und meine These ist, dass wir aus der Verheißung leben dürfen, dass wir ein Schmetterling auch als Gesellschaft werden. Aber wir wissen nicht, welche Farbe er hat. Wir wissen nicht, wie groß er ist, ob die Flügel gepunktet sind. Aber wir sind keine Raupe mehr. Und wenn wir so diese verpuppte Raupe aufschneiden würden, würden wir nur eine biologische Masse vorfinden. Und das ist unser derzeitiger Zustand. Wir leben in einer Zeit der Verpuppung, aber in der Gewissheit, dass wir zum Schmetterling.
Ach, ich könnte mich echt noch jetzt stundenlang eigentlich weiter unterhalten. Ich finde es so schön, bei Social Media passt es ja auch, diese Metamorphose, weil in den Anfängen des Internets hieß es ja, oh, die große Demokratisierung tritt ein. Und was haben wir jetzt? Jetzt ist so, unsere Demokratie wird ausgehebelt, ne? Also wir sind da auch noch die Masse. Ja, das ist beides noch nicht wahr, aber beides irgendwie.
Das ist die Diktatur der Algorithmen, könnte man heute sagen. Also als
Gegenteil. Und die anderen sagen, naja, der Algorithmus macht doch das, was die Menschen machen. Ne? Er macht es denen doch nach. Darauf wird er ja programmiert, weil er optimiert wird. Hast du auch beide Seiten. Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Also das ist ein Lesetipp auch, Ulrich Beck, die Metamorphose.
Metamorphose der Welt, erschienen 2016 im, im Beck Verlag. Genau. Also wirklich sehr.
Ja, danke schön dafür. So, jetzt machen wir beide noch eine kleine Abkündigung. Wo finden denn Interessierte deine Studie und außer in unseren Shownotes natürlich hinterher, wenn die Folge veröffentlicht ist?
Die Studie kann ab 26. Oktober auf der Webseite von MIDI, Martha Ida minus Daniel Ida, abgerufen werden und natürlich auch auf all den 12 Profilen wird es mit ausgespielt, die da jetzt Bestandteil dieser Umfrage waren, der Influencer. Genau.
Sehr schön. Was ist ein...
Und auf der EKD-Homepage.
Ja, okay, selbstverständlich. Genau. Magst du noch ganz schnell sagen, welches ist dein Lieblings-Instagram-Account? Hast du einen?
Mein Lieblings-Instagram-Account... Daniel Brückerhoff. Der war früher beim ZDF, heute Nacht, ist jetzt beim Norddeutschen Rundfunk. Und der Daniel, mein Namensvetter, verheiratet und hat 3 Kinder, 2 davon sind, also 1 davon ist autistisch und das andere hat auch so eine Krankheit in die Richtung. Und es ist einfach bewundernswert, wie diese Familie sich durch diese Bürokratien kämpft mit all diesen Unsäglichkeiten und trotzdem die Lebenslust und Freude nicht verliert und wie die Kinder gedeihen dürfen, ja, trotz aller Widrigkeiten. Und daran teilhaben zu dürfen, neben dem, dass er noch professionell diese Nachrichten versucht einzuordnen auf seinem zweiten Account, Dr. Dapp, Daniel Brückerhoff, empfehlenswert.
Sehr schön, danke schön auch dafür.
Papa Brühe heißt sein Privater und Dr. Dapp sein beruflicher Account.
Danke schön für alles, was du machst, wofür du dich einsetzt, dafür, dass du heute hier warst auch und mit mir über all das gesprochen hast. Danke für deinen Optimismus, deine gute Laune. Und dass du auch die Schattenseiten siehst, aber du stellst dich trotzdem mit dem Gesicht zur Sonne. Das finde ich sehr schön. Wenn ihr, liebe Hörerinnen, Fragen habt, die euch umtreiben, wenn ihr Gästevorschläge habt, dann freuen wir uns auf eure Nachricht, entweder per E-Mail an info@yid.de oder via Instagram als Direktnachricht an yid_netzwerk. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Und ihr, liebe HörerInnen, bleibt doch noch einen kurzen Moment dran, dann bekommt ihr noch einen Folgehype von Nico Buschmann.
Der Folgehype. Hype. Ich bin Nico Buschmann, auf Instagram unter einen Spunk zu finden, und ich empfehle euch von Herzen den Podcast Intimbereich aus dem WDR. Der lohnt sich richtig.